Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Die Jagd auf bedrohte Tierarten ist ja zum Glück verboten, aber es gibt immer wieder Leute, die sich da auch drumrum winden, und das sind natürlich reiche Leute. Und man könnte vielleicht sagen, dass der österreichische Film Veni, Vidi, Vici von Daniel Hössel und Julia Niemann, der ab dem 9. Januar in die deutschen Kinos kommt, da sich vielleicht ein bisschen orientiert, weil hier sich eine reiche Familie nicht auf Tierjagd begibt, sondern auf Menschenjagd. Und da wollen wir natürlich drüber reden. Wer sind wir? Das ist einmal die Lida. Hallihallo.
Hallo.
Und ich, Johannes. Lida, Menschenjagd, das klingt ja direkt nach so einem harten Thema. Ist der Film auch so hart? Kannst du erstmal sagen, worum geht es noch?
Der Film spielt in der Gegenwart in einem ach so lauschigen österreichischen Ort, der von einem Serienschützen, also einem Serientodesschützen heimgesucht wird. Niemand weiß offiziell, wer der Schütze ist, aber inoffiziell ist es ein offenes Geheimnis, dass das der reiche Entrepreneur und Energieunternehmer Amon Meinhard ist. Amon Meinhard schwimmt mit seiner Sippe buchstäblich im Geld. Das sind Multimillionäre mit gigantischem Anwesen und allem. Und um sich zu entspannen, wie es seine älteste Tochter Paula, die auch als Erzählerin fungiert, begibt sich der junge Vater von zwei niedlichen Adoptivtöchtern und glücklich mit einer ebenfalls ein Kind, ein gewünschtes erwartenden Gattin verheiratete Geschäftsmann in die Natur. Nur schießt er keine Amseln, sondern Menschen. Aber offenbar will niemand, abgesehen von einem alten, erfolglos sich darüber aufregenden Forstwächter, diesen für den Ort so lukrativen Unternehmer an die Polizei anzeigen. Und die Polizei selbst ist auch überaus renitent, auch nur Nachforschungen anzugehen, was hier die Mordserie betrifft.
Wunderbar. Vielleicht bevor wir mit der Besprechung des Films einsteigen, Lida, was hast du denn von dem Film erwartet? Weil der Film wird ja unter anderem produziert oder wurde produziert von der Produktionsfirma von Ulrich Seidel, was ja ein bekannter österreichischer Filmemacher ist, der ja auch für so kontroverse Filme bekannt ist. Und im Deutschen hat Grand Film den hier nach Deutschland gebracht, die ja für so, ich würde auch sagen, so Indie-Arthouse-Perlen vielleicht bekannt sind. Was hast du erwartet von Veni, Vidi, Vici?
Ich versuche immer nicht so viel zu erwarten, wenn ich einen Film schaue. In dem Fall die Gesellschaftssatire in der Mischung zwischen Michael Haneke und Ruben Östlund. Zwei Regisseure, zu denen ich ein sehr gegensätzliches Verhältnis habe. Und tatsächlich gab es auch genau das, zumindest versucht der Film hier, sich sehr, sehr sichtbar an Östlund und zum Teil auch Haneke zu orientieren. Inwiefern das gelingt, können wir dann ja besprechen.
Auf jeden Fall. Ich war auch unsicher, was ich erwarten sollte. Ich habe auch so ein bisschen an Ruben Östlund gedacht, ne? Triangle of Sadness hat ja einiges für Furore gesorgt. Allgemein sind ja aktuell diese Eat the Rich-Filme ja schon ein Trendthema. Ich glaube, letztes Jahr habe ich auch Herrliche Zeiten von Oskar Röhle angeguckt. Schwieriger Film, sagen wir mal. Aber ich habe gedacht, in diesem Feld bewegt sich der Film irgendwie. Und jetzt ist der Film ja tatsächlich in dem, was er zeigt, würde ich sagen, relativ zahm, oder?
Wir sehen hier definitiv keine Blutbäder oder drastische Gewalt. Es werden ein paar Leute getötet, aber was die Darstellung des Bildlichen betrifft, ist der Film relativ zurückhaltend. Niemand wird hier geschockt sein. Ich glaube, es gibt eine Altersfreigabe ab 12, wenn ich mich nicht täusche. Und auch die gesellschaftliche Satire, die hier zumindest behauptet wird, ist überaus zahm. Also der Biss fehlt hier auf jeder Ebene.
Ja, ich war mir auch super unsicher, ob der Film, also ich hatte am Anfang das Gefühl, okay, das ist ja irgendwie super plump. Also wir sehen dann auch so Slow-Motion-Aufnahmen, wo man so die reiche Familie bei, ich sag mal so typischen irgendwie das, was wir als vielleicht so Otto Normal oder irgendwie ne Mittelschicht, Unterschicht irgendwie damit assoziieren, was würden Reiche machen, also Golf spielen, irgendwie dann noch die Pferde, die da Kunststücke vorführen. Ich habe gedacht, boah, das ist ja irgendwie krass. Krass, irgendwie klischeehaft. Ging dir das auch so?
Ja, auf vielen Ebenen wird hier wirklich das absolute Klischee der Superreichen bedient. Aber wir haben noch mehr sehr problematische Bilder, die sich hier dazwischen schleichen. Denn man könnte ja, wenn man jetzt so ganz grob die Handlungsstruktur anschaut, oh, wir haben hier eine reiche Familie, die ihre Macht skrupellos ausnutzt und die einfachen Bürger, die niedergeschossen werden, sind die Opfer. Da könnte man ja meinen, hier ist das Gut-Böse relativ klar verteilt. Wenn wir uns das aber genauer angucken, dann ist das keineswegs eine so eindeutige pseudoprogressive, also ist das keineswegs diese vermeintlich so progressive Filmkritik, sondern eher eine pseudoprogressive. Denn wie ist diese Familie, die wir hier sehen, strukturiert? Zum einen haben wir hier eine Patchwork-Familie. Wir haben zwei adoptierte Kinder. Eines ist asiatisch, eines ist dunkelhäutig. Wir haben auch in dem näheren Freundesfamilienkreis von diesem Amon einen schwarzen Partner, der Nanny, also der sehr jungen Nanny der beiden kleinen Adoptivtöchter. Wir haben also eine eher moderne, unkonventionelle Familie, die überhaupt nicht dieses konservative Bild bedient. Und der Einzige, der im Ort so eine Art moralischen Impuls hat, das ist ein alter weißer Mann, nämlich dieser leicht grummelige Forstwächter. Und diese Art von der Darstellung der eigentlichen Schurken als progressiv, multikulturell, tolerant und liberal steht also in ganz krassem Gegensatz zu der angeblich aufgeschlossenen, toleranten und Underdog-freundlichen Position, die der Film haben will, zumal die ganze Handlung ein massives Victim-Blaming betreibt.
Ich fand das auch ganz komisch, weil ich finde es irgendwie ganz interessant zu sagen, wir stellen jetzt diese Reichen, die ja offensichtlich amoralisch handeln, nicht als so absolut böse dar, wie es vielleicht so irgendwie in den 80ern so in US-Filmen gemacht wird, irgendwie die typischen Kapitalisten, so die gierigen Anzugtypen, aber dass dann wirklich der einzige, also oder fast der einzige, der dann irgendwie so eine moralische Instanz darstellt, so ein, ja wirklich so ein Klischee Österreicher darstellt, das fand ich auch ganz skurril. Das habe ich auch nicht ganz gecheckt. Also ich finde es dann ganz wieder interessant. Es wird dann ja noch so eine, oder es soll so eine Verstrickung der Politik dargestellt werden und auch inwiefern Journalismus da irgendwie noch eine Chance hat, das aufzudecken. Aber auch da, finde ich, wird jetzt auch nicht groß was rausgeholt, ne?
Und auch da ist jetzt bemerkenswert, dass die Politik hier weiblich vertreten ist und auch es gibt zwei Journalisten, die hier agieren und die von Anfang an nur auf der Seite der Familie steht und die Arbeit des anderen, es gibt einen Journalisten, der erst eine Intention zu haben scheint, Amon Meinhard ans Gericht zu führen, aber die Journalistin, die in einer besseren Stellung ist und ein Magazin eben in hoher Position mitbetreibt, die boykottiert das ganz massiv und ist von Anfang an wie alle anderen auf der augenverschließenden Seite. Also wir haben hier ganz klar jeden Ansatz von Moral, von Widerstand, der überhaupt nur zu sehen ist auf weißer, mittelständischer, konservativer, männlicher, cis, hetero Seite. Und alles, was irgendwie davon abweicht, ist amoralisch bis komplizenhaft amoralisch.
Und dann halt auch so wirklich sehr überzeichnet. Also wir haben ja auch die Ehefrau von dem, ich weiß gar nicht, ob man Protagonisten sagen kann, weil der Film da ja sehr distanziert herangeht. Die ist ja auch so ein sehr überzogenes Nervenbündel irgendwie, ne? Und das gilt dann auch irgendwie für viele andere Figuren. Also wir sehen dann zum Beispiel auch den Sohn dieser korrupten Politikerin, der ja auch wirklich so das Klischee des irgendwie Social Media und Gaming abhängigen der jungen Generation ist und die Mutter, die das überhaupt nicht mehr irgendwie noch auf die Kette kriegt oder auch gar nicht mehr versucht, das irgendwie noch ja, einzufangen.
Ja, der Film wird ja auch erzählt von der jugendlichen Tochter des Serienschützen Amon Meinhard, die als eine Art nächste Generation dieser skrupellosen reichen Mörder dargestellt wird und auch dem Vorbild ihres Vaters nicht nur folgt, sondern das sogar noch übertrifft, was für sie aber genau wie für ihren Vater nur ein Amüsement ist, also eine Ernsthaftigkeit oder ein irgendwie moralisches Handeln scheint da nicht da zu sein. Was sie aber auch eben diesen Film sehr flach macht, ist nicht nur die ständige Wiederholung dieses einen Konzepts, haha, wir haben hier einen Serienschützen, der reich ist und skrupellos handelt, sondern dass uns nie erklärt wird, warum ist der und seine Tochter, warum sind die so amoralisch? Wo hat das angefangen? Waren die schon immer so? Warum tut niemand was dagegen? Auch das wird nicht erklärt. Haben die Leute Angst? Reden die Leute sich ein, er sei es nicht gewesen? Wiegen die Leute ab, oh, der finanzielle Vorteil, der dieser Gemeinde, diesem Ort entsteht, übertrifft eventuelle Nachteile, wenn der überführt wird? Welche Nachteile sollten das sein? Das alles hängt völlig in der Luft. Man sieht überhaupt keine Strukturen. Es wird einfach immer nur wieder auf den gleichen Punkten rumgeritten und dann wird immer wieder massiv die Schuld nicht zum Täter geschoben, sondern zur Menge. Es wird immer wieder gesagt, ihr seid selber schuld, ihr müsstet etwas tun. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die versuchen, etwas zu tun, damit völlig erfolglos sind. Aber auch das wird uns nicht irgendwie näher gebracht. Das ist einfach ein sehr, sehr unfertiges Konzept, das der Film auch nicht originell sich selbst ausdenkt, sondern das bereits in anderen Werken anders und besser behandelt wurde. Und das auch schon vor fast 100 Jahren in The Most Dangerous Game.
Ich finde auch, der Film, also es gibt ja zum Beispiel so einen Moment, wo es um Leihmutterschaft geht und da habe ich gedacht, okay, jetzt wird's interessant. Das wird dann aber ganz schnell wieder fallen gelassen. Das fand ich ganz komisch. Und auch das, was du sagst, ich hatte jetzt im Vorfeld noch in ein Interview von den beiden FilmemacherInnen reingehört und die auch gesagt haben, es soll vor allem quasi darum gehen, warum lassen wir, also in Anführungszeichen die Mehrheit, ne, die nicht so viel Geld haben, das zu, dass die so handeln. Das fand ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen naiven Gedanken, weil es ja nicht so ist, dass wir jetzt theoretisch einfach aufstehen könnten und da was verhindern könnten, weil ja die Superreichen mit Geld etc. pp. Immens viel dafür tun, dass sie genau so weitermachen können. Also es ist ja fast ein bisschen naiv, davon auszugehen, nur wenn jetzt Leute aufstehen würden, wenn sie könnten, dann würde sich alles ändern.
Genau, und auch was, es gibt auch bestimmte Ansätze, die dann aber völlig unterentwickelt und unfertig bleiben. Etwa wird mehrfach suggeriert, dass Amon Meinhard sich sogar wünscht, dass er überführt wird, dass er sich geradezu nach einer Art Widerstand sehnt. Solche Konzepte sind nicht ganz neu. Also zum Beispiel ist Jeffrey Dahmer damit oft zitiert worden, dass er sagte, er hat sich schon gefragt, wann er endlich gefasst wurde und ist froh, dass er gefasst worden sei, weil er niemals hätte aufhören können, Leute umzubringen. Aber auch das wird nicht erklärt, warum sich Amon Meinhard Widerstand, einen Gegenangriff wünscht. Möchte er gehindert werden an dem, was er tut? Hat er doch irgendwie ein schlechtes Gewissen? Ist ihm einfach sein Sport langweilig geworden und er wünscht sich nur Gegenwind, um es interessanter zu machen? Und wo seine Gefühlslosigkeit anfängt und aufhört, auch das ist nicht richtig ausgearbeitet. Liebt er jetzt wirklich seine Töchter? Sowohl die Adoptivtöchter als auch die leibliche Tochter? Ist er traurig, dass zum Beispiel seine erste Frau verstorben ist? Oder sind all diese Gefühle nur oberflächlich oder vorgespielt? Wir haben keine Form von konstanter Charakterentwicklung. Alles ist nur eine ganz dünne Fassade.
Ja, das ging mir auch so. Es bleibt ganz viel so irgendwie in der Luft hängen. Du hast ja schon den Voice-Over von der Tochter angesprochen. Da habe ich auch überlegt, also ich fand das super penetrant. Ich bin auch generell kein Fan von so Voice-Overn. Aber ich habe dann irgendwie im Nachhinein gedacht, ist das irgendwie auch so eine Metaperspektive, weil sie spricht das ja wirklich super so lapidar, so nonchalant, als wäre das, was ihr Vater macht, halt wirklich das Selbstverständlichste auf der Welt, was ja wahrscheinlich quasi, ne, aus ihrer Perspektive, sie können sich das erlauben, weil sie hält ja eh niemand auf, ist das halt so, aber es ist ja auch nicht so, dass da über den Film hinaus oder während des Films da irgendwie neue Perspektiven kommen. Also ich habe irgendwie gedacht, nach dem ersten Voice-Over, das war der gleiche Inhalt wie auch die nächsten 5 oder 6, die dann im Film kommen. Da war ja auch nicht so, dass dann auch irgendwie eine neue Ebene dazu kam, oder?
Absolut. Und genau wie du es sagst, ist der Voice-Over auch noch etwas so überflüssig, der uns ständig das sagt, was die Handlung bereits bis zum Erbrechen wiederholt. Das wird verbal durch den Voice-Over auch nochmal bis zum Erbrechen wiederholt. Der Film hält also sich selber für unheimlich intelligent und das Publikum für unglaublich dumm. Und diese Arroganz nervt einfach und sie ermüdet auch. Und wie ich bereits sagte, die Liste der Filme, die das bereits besser gemacht haben, der meiner Meinung nach interessanteste von all denen ist eben die The Most Dangerous Game. Das ist 1932 oder 1933 von Ernest B. Schoedsack, den manche von euch vielleicht kennen, weil er auch als Schauspieler sehr aktiv war. Aber auch Filme wie zum Beispiel Run for the Sun, Game of Death, Naked Prey, Deadly Prey oder jetzt erst vor relativ kurzer Zeit The Hunt, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Film, der, glaube ich, schwedischen Ursprungs ist. Ich meine den 2020er Film The Hunt von Craig Zobel. Der ist auf seine Weise extrem problematisch, hat aber ein ganz ähnliches Kernthema und ist trotz all seiner Schlechtigkeit und Amateurhaftigkeit und politischen Problematik immer noch besser gemacht als Veni, Vidi, Vici. Also nichts Neues, auch Jagdszenen aus Niederbayern. Eine deutsche Filmproduktion, die schon etwas älter, aus den 60ern, ist der, glaube ich, auch wesentlich interessanter, wesentlich besser konzipiert gemacht als dieser Film, an dem wirklich nichts neu ist. Nichts. Er hat keine einzige authentische Idee und die Ideen, die er übernimmt, arbeitet er völlig unzureichend aus.
Ich finde das auch sehr skurril, weil, also das ist ja ein kleiner Film, das ist eine Independent-Produktion, die ja auch nur in sehr wenigen Kinos startet. Da müssen sich die FilmemacherInnen ja auch bewusst sein, dass man damit lediglich ein cinephiles, wahrscheinlich akademisches Publikum erreicht. Und ich finde das völlig legitim, dass man bei so größeren Filmen vielleicht auch, ich musste auch an der Hand denken, vielleicht ein bisschen Themen verkürzt oder anders darstellt, um ein großes Publikum zu erreichen. Aber hier habe ich mich gefragt, wen soll das denn erreichen, weil ich ganz bei dir bin. Ich finde, das wird einem so irgendwie so vor den Kopf geknallt, diese Botschaft, die ist, also Ich hab gefragt, das ist doch überhaupt nicht subtil. Also ich habe mich dann immer die ganze Zeit gefragt, sehe ich die nächste Ebene nicht? Also wir haben ja auch so eine sehr distanzierte Inszenierung, die sehr langsam ist. Ich muss sagen, ich fand den Film auch wirklich so quälend langsam und auch extrem langweilig. Ich habe gedacht, soll das so sein? Wir sehen ja auch diesen Reichtum der Leute. Und ich habe gedacht, der ganze Film ist aber unfassbar hässlich. Ist das extra so nach dem Motto, dieser Reichtum ist irgendwie trotzdem hässlich? Aber irgendwie, ich habe mich dann immer das gefragt und irgendwie bin ich dann zum Schluss gekommen, nee.
Ganz richtig. Also dieser Film liefert uns weder ästhetisch, noch kameratechnisch, noch narrativ oder in seinem politischen, ja, Subtext kann man gar nicht sagen, weil der Subtext ja, wie wir beide bereits mehrfach festgehalten haben, ja im Prinzip ein Overtext ist. Also er wird einem ständig unter die Nase gerieben. Nichts ist daran subtil. Der Film bietet uns nichts. Auch das Schauspiel ist solide, aber in keiner Weise bemerkenswert oder tiefgründig. Und ich frage mich wirklich, warum ausgerechnet dieser Film im Wettbewerb von Sundance im letzten Jahr lief. Denn das ist nicht mal eine besonders tolle Independent-Produktion. Dieser Begriff Independent-Produktion wird ja oft mit kleinem Budget gemachten, unabhängigen Filmen ohne größeres Studio oder Hintergrund verwendet. Aber der Film ist so hochglanz, so aalglatt und also hat nichts von dem, was man mit einer Independent-Produktion eigentlich assoziieren würde. Das sieht mehr wirklich so aus wie so ein aufpoliertes Fernsehmovie.
Es gibt ja im Film immer so ab und zu, ich würde sagen, so ein paar Verfremdungsmomente. Also wir sehen im Trailer so eine Szene, wo so eine kleine Rede auf ihn, auf den Amon Meinhard gehalten wird. Und danach sehen wir so zwei Leute, die so komische, ich weiß gar nicht, was für Geräusche sie machen. Irgendwie so Boing, Bing, Whoops oder sowas. Und solche Geräusche hört man ab und zu immer wieder. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so irgendwie welche der Figuren so an der Kamera vorbeigucken. Aber ich habe nicht wirklich gecheckt, was das sollte.
Ja, also das das hat sich mir auch nicht erschlossen. Und am Ende wird ja auch überdeutlich die vierte Wand durchbrochen, also direkt zum Publikum geredet, was die Aufdringlichkeit und das Belehrende des Films dann wirklich kulminieren lässt. Es ist einfach so, als ob der Holzhammer immer, immer wieder kommt. Und dieser Film eben uns auch, also nichts an irgendwie Selbstkritik oder Selbstironie vermittelt. Denn offenbar sehen die Regisseure und die Regisseurin sich ja vollkommen überlegen, nicht nur dem Serienmörder, sondern auch den Opfern, aber überhaupt gar keine Einsicht haben, dass sie selber eigentlich schon als obere Mittelschicht Teil der Elite sind und man ja auch die Frage stellen könnte, warum denn niemand da irgendwie eingreift. Also dass sie auch sich selber nicht als beteiligt sehen, sondern irgendwie vollkommen losgelöst. Und eigentlich spiegelt das genau das, was in dem Film zum Teil ja kritisiert wird, dass niemand so richtig da agiert. Aber auch die sehen die Kritik nicht als Teil ihrer selbst, sondern nur als etwas, was die anderen jetzt eigentlich machen sollten.
Und es bleibt ja auch so eine globale Perspektive völlig außen vor, ne? Weil das müssen wir halt auch sagen. Wir sehen hier eine weiße Familie, die sich dann ja auch offensichtlich Kinder aus anderen Ländern adoptiert haben. Aber dass dieser Reichtum ja wahrscheinlich nicht nur aus dem Westen herrührt, wird halt auch komplett ignoriert. Und ich finde halt auch dieser Holzhammer, also generell würde ich sagen, das kann man mal machen, gerade wenn man irgendwie sehr ins Genre reingeht. Ich glaube, man kann zum Beispiel an The Substance aus letztem Jahr einiges kritisieren, aber der hatte ja wenigstens Spaß an seinem Genre. Also der hat irgendwie noch so einen Exzess gelebt. Aber das macht dieser Film ja auch nicht. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde nach dem Motto, so eine bissige, unterhaltsame, launige Satire, die vielleicht inhaltlich nicht so viel hergibt, aber wo man vielleicht so auf so einer bisschen niederen Ebene Spaß haben kann, das bietet dieser Film ja leider auch nicht, weil der wirklich so dröge ist. Ich bin einfach irritiert von diesem Film, aber nicht auf diese produktive Art nach dem Motto, doch, ich habe da schon viel drüber nachgedacht, aber ich glaube eher, weil ich wusste, dass wir darüber reden werden.
Ja, das, was mich an diesem Film auch am meisten gestört und verwirrt und irritiert hat, ist, dass so viele Leute so positiv darauf anspringen und den offenbar so clever und mutig und gewitzt finden. Denn nichts davon trifft zu. Das ist wirklich einfach nur unglaublich plump und auch wie der Film eben gegen die Presse zum Beispiel auch schießt. Und dieses Konzept, was ja ein rechter Kampfbegriff ist, der Lügenpresse, bedient und aufrechterhält und die Presse als solidarisch mit dem System darstellt und völlig enthoben ihrer kritischen Funktion, die sie eigentlich haben sollte, in ihrer enthüllenden Funktion. Auch das finde ich durchaus problematisch, weil es zu diesem Bild auch gar keinen Gegenentwurf gibt. Es gibt kein gemischtes Bild, dass man vielleicht sagt, okay, ein paar Leute sind vielleicht so, aber auch andere nicht. Nein, alles ist einseitig. Und wenn wir diesen Film, wie du es kurz angedeutet hast, als globale Metapher sehen, nämlich dass es Länder oder Staaten oder bestimmte politische Elemente gibt, die andere einfach nur unterdrücken und ausmerzen und dann wieder den Finger aber nur auf die Betroffenen richtet und sagt, die sind ja selber schuld, denn warum tun sie denn jetzt nichts dagegen, dass sie von einem anderen Land zum Beispiel invasiert oder überfallen werden oder dass sie jetzt kolonialisiert werden oder dergleichen oder dass da Landraub betrieben wird. Ja, warum macht ihr denn nichts dagegen? Also das ist einfach eine unglaubliche Arroganz und Privilegienblindheit, sich so hinzustellen und zu sagen, die Betroffenen sind schuld, weil sie nicht agieren, zumal das in dem Film ja auch in keiner Weise irgendwie ergründet wird. Und auch diese psychologischen, also ich will es gar nicht psychologische Bilder nennen, weil das einfach nur ein Klischee nach dem anderen ist, was da bedient wird und die Figuren auch in sich selbst widersprüchlich sind, aber nicht komplex oder zwiespältig, sondern einfach nur so, dass es überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, der Film geht ja auch leider nicht, also das ist halt auch nur eine Problembeschreibung. Das ist jetzt ja nicht so, dass er, also ne, er beschreibt nicht die Ursachen, er geht auch irgendwie nicht damit um nach dem Motto, wie kann man sich da vielleicht gegen auflehnen. Und ich fand halt auch, da haben wir noch gar nicht drauf, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Der Film beginnt ja mit einem Zitat von Ayn Rand, ne, eine Vordenkerin, ne, dieses Turbokapitalismus. Und da habe ich auch gedacht, oh, das ist schon, also, ne, ich weiß auch nicht, wie schön der Begriff prätentiös ist. Kann auch sagen, Leute, die den Begriff benutzen, sind selber prätentiös. Da muss man sich das gefallen lassen. Aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass da hat man sich auch schon ein bisschen clever für gehalten, nach dem Motto, das Zitat ans Anfang zu packen. Wie, weiß ich nicht, wie so ein übereifriger Student oder eine übereifrige Studentin, die dann irgendwie nochmal Marx an den Anfang ihrer Hausarbeit klatscht.
Ja, also es ist also dieses Typische, dass jemand dann glaubt, das Rad irgendwie neu erfunden zu haben und überhaupt nicht sieht, dass er von Rädern umgeben ist. Also, und dann immer wieder am Rad dreht und sagt, ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Also, ja, also und dieses ja, wie du es treffend sagst, auch dieses Ayn Rand-Zitat am Anfang passt zu dieser Selbstbespiegelung und Selbstverliebtheit. Es ist wirklich, also ja, ein Fehlschuss in jeder Hinsicht.
Ja gut, ich glaube, Lida, wir haben alles besprochen oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen, worauf wir noch nicht eingegangen sind?
Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Das ist eben auch das Ding, dass der Film, wir eigentlich schon fast zu lange über den Film geredet haben, weil der wirklich so unglaublich leer ist, dass man ihn eigentlich in 3 Minuten abhaken könnte.
Ich habe den auch nicht mehr groß was hinzuzufügen, der ist leider sehr platt, der macht auch als Genrefilm keine Freude und ja, leider für uns beide eine ziemliche Enttäuschung. Wenn ihr trotzdem Interesse daran habt, den im Kino zu gucken, könnt ihr es ab dem 9. Januar machen. Schöner Service, auf der Website von Grand Film sind alle Kinos bzw. alle Städte und Kinos gelistet, in denen der Film startet. Das finde ich einen ziemlich guten Service, ehrlich gesagt. Das sollten mal, finde ich, mehr solche kleinen Produktions- oder Verleiher machen, weil manchmal ist man doch irritiert, wo was läuft oder nicht läuft, gerade bei so limitierten Kinostarts. Dann gilt es mir noch zu sagen, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ihr könnt sehr gerne auf unserer Website vorbeischauen und auch sehr, sehr gerne auf unserem Discord-Server. Natürlich auch sehr gerne, wenn ihr oder falls ihr Veni Vidi Vici gesehen habt oder vielleicht andere ähnliche Filme, Lieder und ich habe mir schon einige Empfehlungen oder halbe Empfehlungen herausgegeben, was man vielleicht zu dem Thema noch sich anschauen könnte. Vielleicht habt ihr das ja auch und dann könnt ihr das gerne im Discord hinterlassen. Dann sag ich schon mal ciao, ciao und Lida, du hast die letzten Worte.
Ja, vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass selbst Ayn Rand hier nicht wirklich zum Film passt, denn obwohl sie ja eine sehr bekannte Verteidigerin des Individualismus war, ist es nicht etwa ein völlig skrupelloser Individualismus, sondern ihr Konzept war, dass man weder sich selbst opfern sollte, noch jemand anderen. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist zwar immer gesagt, es wird oft nur darauf verkürzt, das heißt, oh, man soll sich nicht selbst opfern und man soll sein eigenes Interesse vor allem anderen stellen. Aber das hat sie so nie gesagt, sondern nur gesagt, man soll sich selber genauso wenig opfern wie andere. Das heißt, das würde überhaupt nicht zu dem Verhalten dieser Familie und dieses Hauptcharakters passen und ist zudem zu verstehen als Gegenentwurf zu dem klerikal-katholischen Konzept, man muss leiden, das Leben ist furchtbar, umso mehr man leidet, dann ist man gottgefällig und dergleichen und sich selbst dem System unterstellen und der Gruppe anpassen und dergleichen. So war Ayn Rands Individualismus zu verstehen und nicht etwa als sowas wie, ich mach, was ich will, egal was das für andere bedeutet. Nur so, kleiner Abschluss. Besser Ayn Rand lesen als diesen Film sehen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.